Einer der Gedanken, die mich bewegen, wenn ich morgens am Sonntag zur Gemeinde fahre und sehe, dass es viele wohlsituierte Menschen gibt, die lieber den Hund ausführen oder was auch immer, anstatt in den Gottesdienst zu gehen, um Gott die Ehre zu geben. Was ist der Segen Gottes? Was ist die Bewahrung? Was ist der Friede, wenn er uns dazu verleitet, Gott an der Seite liegen zu lassen? Was nützt aller Wohlstand und alle Gnadenzeit, wenn wir es dazu nutzen, Gott nicht die Ehre zu geben, sondern es uns eigentlich dahin verführt, geistlich schwach zu werden? Was ist die größere Anfechtung, die Anfechtung oder die Zeit ohne Anfechtung? Ich möchte einen Text zu Anfang, ohne dass es der Predigtext ist, lesen. Seht meinen Knecht, den ich stütze, mein Erwählter, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Ich lege meinen Geist auf ihn, dass er den Völkern die Wahrheit verkünde. Er wird nicht schreien, nicht lärmen, noch auf der Straße seine Stimme hören lassen, aber ein geknicktes Rohr zerbricht er nicht und einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. In den letzten Wochen haben wir Predigten gehört oder waren Predigttexte aus den Evangelien vorgegeben oder vorgeschlagen, muss man eigentlich sagen, die immer wieder davon berichtet haben, dass Jesus sich mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten hat auseinandersetzen müssen. Immer wieder Streit. Und auch der Predigttext heute aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6 und 7 und 8 und so weiter, wenn man diese Teile sich einmal durchliest, es ist verblüffend, wenn man mal daraufhin das durchliest. Jedes Mal, wenn Jesus mit dem Boot auf die gegenüberliegende Seite, also Jordanien, Syrien und so weiter, rüberfährt, und heute ist auch wieder so ein Text, wo das so ein bisschen der Fall ist, dann findet er offene Herzen, dann bringen die Leute sich und ihre Sorgen und ihre Kranken und so weiter, und kommt Jesus wieder auf jüdischer Seite, auf galiläischer Seite an, dann gibt es Streit mit den Pharisäern, kaum ein Vers, und dann steht wieder da, und die Pharisäer kamen sofort an und stritten mit ihm, ob das denn alles so richtig ist, ob er das denn so tun darf, dieses und jenes und heilen und reden und all diese Dinge. Und dann fährt er wieder mit dem Boot rüber, dann kommen die Leute und sagen, oh Herr, hilf uns und mach dies und schenk uns deinen Segen. An dieser Stelle fährt er wieder rüber auf galiläischer Seite, schon sind die Pharisäer da, streiten mit ihm. Es ist etwas, was dem Markus-Evangelium vor allen Dingen eigen ist. Wenn man das daraufhin mal anliest oder durchliest, es ist verblüffend. Und es ist sicherlich nur ein Abbild von dem, was Jesus erlebt hat. Auf ausländischem Boden sind Pharisäer ja so in der Form nicht gegangen, sondern nur auf jüdischem. Also dort in Galiläa hat er immer mit diesen merkwürdigen, frommen Streithähnen zu tun. Und dann geht er nach drüben und die Leute sind mit einem offenen Herzen. Und er kommt in seine Heimatstadt nach Nazareth, das ist Kapitel 6. Und dann reden die Leute und reden die Leute, ist das nicht der Sohn dieses Zimmermanns da, wie heißt er gleich noch, Josef, und sind nicht seine Brüder und seine Schwestern alle bei uns und der will jetzt Prophet werden und sie reden und sie reden und sie reden. Und Markus schreibt dann nur, aufgrund des Unglaubens konnte Jesus nicht viel tun. Und dann fährt Jesus mit dem Boot wieder auf die andere Seite des Galiläischen Sees und die Leute sind mit offenem Herzen da. Eine Besonderheit. Lest euch mal das Markus-Evangelium daraufhin durch. Es ist schon verblüffend. Sind fromme Leute eigentlich immer solche Streithähne? Müssen sie immer so viel reden und alles besser wissen? Und diese Bibelstelle sagt doch genau das Gegenteil von dem, was du da gerade gesagt hast. Und muss man das nicht so? Immer sind wir die Frommen, diejenigen, die uns gegenseitig das Leben schwer machen. Ist das denn wirklich so? Können wir uns nicht an dem Segen freuen, den Jesus schenkt? Müssen wir ihn fragen nach diesem und nach jenem? Warum machen dann die Jünger dieses? Und warum raufen sie die Ehren hier? Und warum sind sie so? Und warum machst du das? Und warum tust du jenes? Gnadenzeit. Als wir in Jerusalem waren, letztes Jahr, haben wir das auch so erlebt. Kaum sind wir aus der Bibel- und Gebetsstunde rausgekommen, waren die frommen Juden da und haben uns gleich in irgendein Streitgespräch, vor allen Dingen ja menokalischer, verwickelt. Konnten sich nicht mitfreuen darüber, dass Menschen sich um das Wort Gottes versammeln und beten, sondern haben gleich um die richtige Auslegung gestritten. Und das ist immer die Frage, ob man selber die richtige Auslegung dann hat. Aber streiten ist wohl Ganz, ganz wichtig. Streitgespräch, Auseinandersetzung, Schriftgelehrte, Theologen. Du hast ja so ein nettes Bild, nicht Helmuts Theologie. Wahrscheinlich ist das eine der großen Probleme. Je besser wir das Wort kennen, desto besser meinen wir, alles besser wissen zu können, zu müssen. Ist das ein Wunder, dass Markus dann von diesem Wunder berichtet, des Taubstummen, den Jesus heilt? Ausgerechnet auf der anderen Seite, auf der ausländischen Seite des Galiläischen Sees, ein Taubstummer, der nicht streiten kann, der auch nicht hören kann, der vielleicht auch all diese Streitgespräche gar nicht kennt, weil er gar nicht verstehen kann, was die Leute da so wichtig sagen. Und der auch mühsam nur bestimmte Laute von sich geben kann. Und wenn er was sagt, streiten die Leute nicht mit ihm, sondern lachen über ihn. Ach, das kann ja nicht mehr richtig. Ist das ein Wunder, dass in diesem Zyklus, sage ich mal, der Predigtexte jetzt so ein Predigtext kommt, wo Jesus so einen Menschen heilt, der mühsam nur reden kann, der sich kaum ausdrücken kann? Und Taubstumme können ja nur bestimmte Laute von sich geben, können sicherlich das eine oder andere an Lauten von sich geben, aber eben keinen kompletten Satz oder nicht so, dass man es versteht. Das geknickte Rohr, das Jesus anrührt. Was für ein Gegensatz. Wie wird das Volk Gottes auf der einen Seite beschrieben? Ein Volk voller Streithähne und auf der anderen Seite die Menschen, die Ausländer, auf der anderen Seite geknickte Rohre und Jesus wendet sich ihnen zu. Ganz bewusst geht Jesus zu den Heiden. Das Markus-Evangelium ist voll davon und stellt das sehr brutal und deutlich einander gegenüber. Wo mögen wir doch nie Pharisäer werden, die immer nur Recht haben. Dieser Taubstumme, der hatte wahrscheinlich noch nie Recht. Er konnte nicht mal so argumentieren, dass er irgendwie Recht kriegen könnte. Die Leute haben über ihn gelacht. 2, 3 Kapitel im Markus-Evangelium, wo Jesus regelrecht das jüdische Land meidet, nicht dahin geht. Merkwürdig. Nazareth ist dann die letzte Geschichte oder eine der Geschichten, die mittendrin sind dort, aber eben zuletzt vor unserem Predigtext, wo er dann in Israel ist und wo dann steht, wenig Glauben hat er dort gefunden. Der geistliche Grundwasserspiegel bei Frommen. Ist Rechthaberei geistlicher Grundwasserspiegel? Ja, sicherlich auch, aber eben nicht sehr hoch. Geistlicher Grundwasserspiegel, das heißt, da, wo Gott handeln kann, wo Jesus unter uns handeln kann, ist offensichtlich etwas anderes, als die richtige Theologie zu haben. Ich habe dann Pierre Tees in die Hand gedrückt. Einmal hieß es, atme dich frei und so. Ich hatte ja Teekanne sehr nett gemacht. Und das eignet sich ja sehr schön für so eine Pastoreneinführung, wenn man als Theologe eingeführt wird. Aber sind wir als Theologen, als Menschen, die die Bibel kennen, dann immer so gebürstet, dass wir Recht haben? Macht uns die Erkenntnis, die Erfahrung, die wir auch mit Gott machen, dazu, dass wir Recht haben, anderen gegenüber? Je nachdem, aus welcher richtigen Kaste man jetzt kommt, seien es die Charismatiker oder die Evangelikalen, seien es die Brüder Baptisten, was auch immer, je nachdem, aus welcher theologischen Richtung man dann kommt, hat man natürlich immer Recht. Und die Gabe, die du hast, die hat's schon gar nicht mehr, weil die Bibel dies oder jenes sagt oder was auch immer man da streiten kann. Jesus kann interessanterweise Nazareth nicht mehr viel tun. Und Markus überliefert uns das, dieses Staunen, dass er in seiner eigenen Heimatstadt nicht viel bewegen kann. Da müsste es doch eigentlich ganz anders gehen. Aber gerade da geht es eben völlig anders. Und es wird berichtet, dass Jesus seine Jünger aussendet und ihnen seine Vollmacht gibt, die Vollmacht Gottes gibt. Und sie gehen in den Dörfern umher und sie sind voll der Dinge, die jetzt geschehen. Kranke heilen und Evangelium verkünden, Dämonen austreiben. Und sie kommen voller Begeisterung wieder und erzählen Jesus davon. Und Jesus nimmt sie zur Seite und nimmt sie wieder mit ins Ausland. Fromme. Fromme beginnen immer zu streiten. Auf der anderen Seite ist viel geknicktes Rohr. Ja, wir sind manchmal auch als Fromme eher bereit, Unkraut aus dem Reich Gottes auszurupfen. Manchmal muss das vielleicht auch sein. Jemand oder etwas, was nicht zu uns passt, oder rauszudrängen, oder uns mit der anderen Meinung, die der andere hat, nicht zu beschäftigen oder ihn ausreden zu lassen, geknicktes Rohr. Drüben auf der anderen Seite des Galiläischen Sees bringen sie viele geknickte Existenzen zu Jesus und bitten ihn, an diesen Menschen zu handeln. Menschen, die eigentlich unbrauchbar sind, weil sie nicht richtig gehen können, weil sie nicht richtig reden können, nicht hören können, krank sind, aussätzig, ausgestoßen aus der Dorfgemeinschaft, die kommen zu ihm. Ein Taubstummer. Megillalon steht da, das heißt ein mühevoll Redender, der Mühe hat beim Reden. Ein Megillalon, nicht ein Streithahn, der ganz schnell mit den Argumenten ist und so schnell redet, dass der andere gar nicht mehr reden darf, sondern jemand, der Mühe hat, der vielleicht auch gar nicht versteht, was der andere ihm sagt, der nicht mit Jesus streiten kann. Ich möchte mit euch diesen Predigttext lesen. Jesus verließ Tyrus und ging nach Sidon, kehrte dann zurück an den See von Galiläa und in das Gebiet der 10 Städte. Ein Mann, der taub war und kaum sprechen konnte, wurde zu ihm gebracht. Die Leute baten Jesus, dem Mann die Hände aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte ihn an einen ruhigen Ort fort von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, dann benetzte er die Fingerspitzen mit seinem Speichel und berührte damit die Zunge des Mannes. Schließlich blickte Jesus zum Himmel auf, seufzte und befahl: Öffne dich. Im selben Augenblick konnte der Mann hören und normal sprechen. Jesus ermahnte die Menge, niemandem davon zu erzählen, doch je mehr es ihnen verbot, desto rascher verbreiteten sie diese Nachricht, weil sie vor Staunen völlig außer sich waren. Wieder und wieder sagten sie: Er hat alles gut gemacht, er heilt sogar die Tauben und die Sprachlosen. Dieser sprachlose Mann, dieser mühevoll redende Megillalon, der kann nur mitgenommen werden. Ich weiß nicht, wie man sich hineinversetzen kann in die Situation eines Taubstummen, der nichts versteht, der die Aufregung der Leute auch nicht versteht. Jesus ist da, vielleicht kann er es von den Lippen ablesen, aber was heißt das? Wer weiß, was er verstanden hat. Den man eigentlich nur am Ärmel zupfen kann und sagen kann oder bedeuten kann, jetzt musst du mitkommen. Man kann nur an seinem Ärmel reißen und sagen, jetzt komm endlich. Erklären kann man es ihm vielleicht nicht, er versteht es nicht. Wahrscheinlich haben in seinem Leben viele Menschen an ihm rumgezogen. Er war immer nur Behinderung, war immer nur jemand, der irgendwie übrig war, der irgendwie zu viel war, immer nur Last war für andere. Man konnte immer nur an ihm rum, komm endlich oder geh endlich, was machst du hier? Es ist interessant, wie Jesus mit einem Menschen umgeht, den man vielleicht als geknicktes Rohr beschreiben kann. Was kann ein Taubstummer verstehen? Jesus nimmt seine Finger und steckt ihm seine Finger in die Ohren. Er nimmt ihn zunächst einmal weg von dieser ganzen Menge, die aufgeregt ist. Jesus ist da, Jesus ist da. Und beschäftigt sich mit diesem Mann. Er reißt und zupft nicht nur an ihm herum, sondern er nimmt ihn beiseite und will sich mit ihm beschäftigen. So geht Jesus mit einem Menschen um, der geknicktes Rohr ist. Zupft nicht, stößt nicht, schiebt nicht an ihm rum, sondern beschäftigt sich mit ihm. Und dann beschäftigt er sich in einer Art und Weise, wie wahrscheinlich ein Taubstummer es verstehen kann. Er kann Dinge sehen und er kann sie spüren. Es geht um deine Ohren. Wenn Jesus seine Finger in die Ohren. Es geht um deine Ohren. Du sollst wieder hören können. Dann nimmt Jesus den Speichel und benetzt damit seine Zunge. Speichel galt damals als ein Mittel der Heilung. Also es geht um Heilung. Es geht um dein Reden und um dein Hören. Verstehst du? Er erklärt offensichtlich in seiner Art und Weise, so wie er das verstehen kann, um was es jetzt geht. Er nimmt ihn beiseite, weg von diesen ganzen Menschen, die um ihn herum Trubel machen, und versucht in seiner Art und Weise, es geht um deine Ohren und um deine Zunge. Und er blickt dann zum Himmel und spricht Hephatha. Mehr hat Jesus nicht zu sagen. Es ist ja auch kein Streitgespräch, keine Argumentation, dieses oder jenes. Wo steht denn das, dass du die Kranken heilen darfst? Darfst du das überhaupt an diesem Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch oder am Schabbat oder was ist heute? Darfst du das überhaupt? Es ist nicht viel, was Jesus reden muss. Hephatha, öffne dich. Es ist ja auch ein Taubstummer. Er kann nicht viel reden und kann nicht viel streiten und kann auch nicht hören. Aber man kann ihm sagen, es geht um deine Zunge, um dein Reden. Glaubst du das? Und in dem Moment kann er wieder hören, kann er wieder reden und kann richtig reden. Das Band seiner Zunge, schreibt eine Übersetzung, ist gelöst. Das Band seiner Zunge. Jesus geht mit uns so um, auch und gerade, wenn wir geknickt sind. Wenn wir anfangen, mit Jesus zu streiten, alles besser wissen, sind wir ihm zuwider. Dem Hochmütigen schließt Gott die Türen, dem Demütigen schenkt er Gnade. Das geknickte Rohr nimmt er an. So ist der Messias, so geht er mit uns um. Es wäre schön, wenn wir auch anfangen könnten, miteinander so umzugehen. So mit dem anderen zu reden, nicht, dass wir Recht haben, sondern dass der andere es versteht. Das wäre es doch. Nicht, dass wir ihm unsere Argumente um die Ohren schlagen, rechts und links, und du kennst diese Bibelstellen nicht, wie kannst du überhaupt mit mir reden? Sondern, dass wir ihm auf seine Art und Weise begegnen und sagen, ich will hören und mit dir reden und hören, was du zu sagen hast. Ich möchte nicht irgendwelche Argumente dir um die Ohren schlagen. Wie geht es dir eigentlich? Rede du doch mal. Jesus nimmt diesen Mann beiseite, so dass er nicht mehr Schauobjekt ist, beschäftigt sich ganz und gar mit ihm, redet in einer Sprache, die er wahrnehmen kann, die er verstehen kann, und heilt ihn. Jesus begegnet uns in ähnlicher Art und Weise, in einer Art und Weise, wie wir hören und verstehen können, und beugt sich zu uns nieder. Das ist die Art und Weise, die der Messias hat. Das ist die Art und Weise des Gottes, den wir verkünden. Nicht der Gott, der alle Menschen totschlägt, weil sie nicht richtig glauben. Sondern derjenige, der uns aufrichtet, der ein geknicktes Rohr nicht extra abreißt, sondern aufrichtet, wieder ganz neu aufrichtet und ihm Hoffnung für sein Leben schenkt. Ganz neu. Auf eine Verständigungsebene, die ihn tatsächlich erreicht, ihn als Person annimmt und ernst nimmt. Er soll wieder Herr sein, nicht die anderen, die permanent an ihm herumgezerrt haben, sondern nimmt ihn separat als einzelne Person und handelt an ihm. Sagt es bloß niemandem. Sagt es niemandem, was da geschehen ist. Das Markus-Evangelium ist voll davon, dass Markus deutlich macht, dass Jesus nicht möchte oder noch nicht möchte, dass bekannt wird, dass er der Messias ist. Aber wenn man sich diese Geschichte einmal genau anschaut, diejenigen, die im Wort Gottes sich einigermaßen auskannten, zunächst einmal ist es ein Kranker wie viele andere Kranke. Aber wenn man Jesaja 35 kennt, 4 und 5, ich lese es euch vor, seht, da ist euer Gott, er kommt, es naht er. Er selber kommt, um euch zu retten. Dann öffnen sich die Augen der Blinden und tun sich die Ohren der Tauben auf. Zunächst einmal ist dieser Taubstumme einer von vielen Kranken. Sie bringen viele hin. Die Geschichten vorher und danach sind voll davon. Plötzlich, Markus überliefert nur diesen einen, weil an diesem Moment merken die Leute, es ist offensichtlich nicht nur ein Kranker, sondern es ist die Erfüllung eines Messias-Zeichens. Jesaja 35 berichtet davon, wenn der Messias, wenn Gott selber kommt, werden die Tauben und die Stummen sprechen. Und wenn man sich Markus einmal anschaut, die erste Brotvermehrung ist vor dieser Geschichte, die zweite Brotvermehrung kommt unmittelbar im Anschluss. Und auch das war ja vom Messias gesagt, wenn der Messias kommt, der Erlöser von Gott, dann wird er wie der erste Erlöser, wie Mose sein. Er wird uns Brot vom Himmel geben. Und plötzlich merken sie, upsala, da ist doch mehr als nur ein Kranker, sondern das ist ein Tauber, das ist ein Stummer. Und Jesaja hat das verheißen. Deswegen ist diese Übersetzung, er hat es wohl gemacht, besser als die Übersetzungen, die schreiben, alles, was Jesus gemacht hat, war vollkommen oder war wunderbar oder sowas, sondern Kalon steht eigentlich dafür, Kalon heißt eigentlich gut, Kalos. Aber es heißt auch, es ist passend, es ist zweckmäßig. Sie haben mitgekriegt, dass das, was da geschehen ist, wie die Faust aufs Auge passt. Das heißt doch für den Messias vorhergesagt und jetzt geschieht es. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Und kurz danach die Brotvermehrung, wieder ein Messias-Zeichen. Deswegen muss im Markus-Evangelium auch so häufig gesagt werden, aber sagt es keinem, dass da der Messias ist. Es passt wie die Faust aufs Auge. Es ist Kalon. Es ist wohlgemacht. Das passt doch alles. Anstatt mit ihm zu streiten, wird erkannt, dass er der Messias ist. Kaum ist Jesus dann wieder auf jüdischer Seite, Vers 11, kommen die Pharisäer herbei und streiten mit ihm. Sie fordern ein Zeichen. Bist du wirklich der Messias? Ein paar Verse vorher wird deutlich, dass er diese Zeichen gerade erfüllt hat. Es passt. Gott handelt, wie er es vorhergesagt hat. Jesus handelt aufgrund des Wortes Gottes. Es ist gut, das Wort Gottes zu kennen, mitzukriegen, wenn er handelt und es passt wie die Faust aufs Auge. Da hat Gott doch gesagt, so wird es sein. Gilt das vielleicht auch für die Endzeit? Gibt es da auch bestimmte Akzente, die Gott durch die Propheten festgelegt hat? So wird es sein, so wird es sein. Gibt es bestimmte Dinge, woran man erkennen kann, dass die Zeit zu Ende geht? Eins ist sicherlich Israel und der Tempel und all diese Dinge. Der Feigenbaum, der wieder Früchte trägt, all diese Sachen. Es passt wie die Faust aufs Auge. Es ist gut, das Wort Gottes zu kennen, nicht darüber zu streiten, sondern wahrzunehmen, wenn Gott so handelt. Natürlich, je lauter Jesus es ihnen verbietet, desto mehr verstehen sie, was da eigentlich passiert. Es ist nicht nur ein Kranker, sondern es ist ein Zeichen, was Gott tut, um deutlich zu machen, dass dieser Mann nicht nur aus Nazareth kommt, sondern der Messias ist. Nicht nur ein Zimmermann, sondern der Sohn Gottes. Der Seufzer Jesu. Vielleicht bedeutet der Seufzer Jesu, dass Jesus sagt, wie viele Kranke wollt ihr mir denn noch bringen? Ist das denn das Einzige, was ihr von Gott wollt? Ja, vielleicht ist dieser Seufzer ein Hinweis darauf, dass wir immer nur zu Gott kommen, wenn es uns schlecht geht, und wenn es uns gut geht, dann kann er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wenn ich den schönen Wagen oder meine Frau den Zweitwagen hat, dann brauche ich Gott nicht mehr. Dann können wir ja am Sonntag einen Ausflug machen, denn Gott hat ja das gegeben, was ich brauche. Erst wenn ich wieder was haben will, ein Zweithaus für meine Frau oder was, nicht, dann komme ich wieder in Gottesdienst und bete, oh Herr, schenk mir das sofort, ich brauche das. Nicht, dann Wie viele Kranke wollt ihr denn noch bringen? Ist die Beziehung zu Gott denn nicht irgendwas anderes als nur das Haben wollen? Gehört nicht zum Glauben dazu, dass ich ihm die Ehre gebe, dass ich mich bedanke bei Gott? Wo sind denn die anderen 9 Kranken geblieben? Sagt Jesus an einer anderen Stelle. Glaube, der Seufzer. Vielleicht weiß Jesus, dass für die Menschen immer Heilung und Gesundheit im Vordergrund steht, Hauptsache gesund. Ist das wirklich richtig, Hauptsache gesund? Wenn ich gesund und reich bin, aber mich nicht mehr um Gott kümmere? Ist das besser, als krank und im Gebet vor Gott liegen? Als in Anfechtungen und Gott um Hilfe zu bitten, ist die Beziehung mit Gott an der Stelle nicht dichter und näher? Wohlstand ist eine der größten Anfechtungen, eine der größten Probleme geistlichen Lebens. Jesus seufzt, schaut zum Himmel. Öffne dich, sagt er. Öffne dich. Vielleicht meint Jesus auch nicht nur Augen und Ohren, sondern das Herz. Öffne dein Herz. Lass Gott einziehen und nicht nur die Gaben, die du von ihm haben willst. Lass Gott einziehen. Gib die Herrschaft in deinem Leben ab. Den Eindruck, dass du immer zu kurz kommst bei Gott. Den Eindruck, dass alles Schiete ist, dass alles schief ist. Dass das Leben dir ganz fürchterlich alles vorenthalten hat. Gib das an Gott ab. Öffne dich, Hephata. Es wäre gut, wenn unsere Herzen sich öffnen, dass Jesus einziehen kann, wirklich hineinkommen kann, mir nicht nur Gaben schenkt, so wie Großmutter, die zu Weihnachten kommt, und wenn sie die Gaben abgeliefert hat, dann kann sie auch möglichst schnell wieder gehen. Wenn meine Gottesbeziehung so aussieht, wenn du Großmutter bist, wie würdest du denn reagieren? Vielleicht reagiert ja schon Gott mit dir schon lang so. Schenkt dir die ein oder andere Gabe, vielleicht zu Weihnachten, und dann ist nicht mehr. Du bist gesund, und wo sind deine Gaben? Sind sie entwickelt? Stellst du sie Gott zur Verfügung oder sind sie nur für dich da? All diese Fragen stellen sich dann plötzlich. Öffne dein Herz, Hephata. Jesus geht mit dem geknickten Rohr nicht so um, wie wir das als Menschen tun. Wir zerren an einem geknickten Rohr herum, solange bis es abreißt. Jesus, die Art des Messias, die Art, die Wesensart unseres Gottes ist so, dass er Geknicktes wieder aufrichtet, Mühselige und Beladene einlädt. Oh, ich würde gerne in die Gemeinde einladen, Gesunde und Reiche. Es ist viel besser als Mühselige und Beladene. Auch für den Seelsorgekreis viel einfacher. Warum lädt unser Herr eigentlich Mühselige und Beladene ein? Wahrscheinlich, weil die Gesunden und Reichen Gott den Vogel zeigen. Wahrscheinlich ist deswegen das Reich Gottes voll mit geknickten Rohren. Mit Menschen, die wissen, dass sie von der Gnade Gottes abhängig sind. O Herr, wenn du mir nicht hilfst, dann weiß ich nicht weiter. Wahrscheinlich ist deswegen das Reich Gottes voll mit geknickten Rohren. Hephata, öffne dein Herz, lass ihn handeln in dir, in deinem Leben. Wer betet mit uns?